Wie können Menschen, die als Künstlerin, tätig sind, mit Behinderung in der Gesellschaft gesehen werden, ohne dass diese Behinderung ständig das Hauptmerkmal ist? Wie können die einfach nur als Künstlerin gesehen werden? Wie können die gestärkt werden? Warum ist da der Blick der Gesellschaft irgendwie ständig auf diese Mitbehinderung?
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Kultur im Ohr. Ich bin Viola Gräfenstein, Journalistin, Sprecherin und Kulturliebhaberin. In diesem Podcast stelle ich euch Kulturschaffende vor, die sich erfolgreich auf neue Wege begeben. Ich möchte Kulturschaffende dabei unterstützen, sichtbarer zu werden. In dieser Folge stelle ich euch die wunderbare Carol Kaufmann vor, die mit einer ganz besonderen Idee den Sprung als Kunstpädagogin in die Selbstständigkeit wagte. Als Kind wollte sie Zeichnerin bei Walt Disney werden. Heute sieht sie sich als soziale Gestalterin und Weltverbesserin. Ihre Mission? Sie möchte die Sichtbarkeit und die Wirksamkeit von Menschen mit geistiger Behinderung in unserer Gesellschaft und insbesondere in den kulturellen Einrichtungen erhöhen. Carol unterstützt sie in Kursen dabei, zu KunstführerInnen zu werden und lernt täglich selbst von Menschen mit Behinderung bereichernd dazu. Hallo Carol, ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast bist. Du nennst dich ja selber Weltverbesserin. Was möchtest du verbessern?
Ich sehe das Weltverbesserin in dem Sinne, dass ich sage, es gibt Möglichkeiten, eine andere Welt ist möglich. Es gibt ständig weitere Ideen, Projekte, wie wir unser Leben hier auf der Erde als Menschen untereinander, miteinander, mit der Natur verändern können, und zwar ins Positive für uns alle. Und das ist tatsächlich irgendwann zu einem Art Lebensmotto und Inhalt geworden. Deswegen, ja, ich stehe dazu. Ich bin eine Weltverbesserin.
Da machen wir den Bogen zu deiner jetzigen Tätigkeit. Du bist freie, also selbstständige Kunstpädagogin. Und hast dich mit einem bestimmten Konzept auf den Weg gemacht?
Ja, ich habe mich nach meinem zweiten Studium und Ende meiner 30er Jahre tatsächlich getraut, mich selbstständig zu machen.
Du warst vorher in verschiedenen Anstellungen, ja?
Ja, okay. In verschiedenen Anstellungen und tatsächlich eben vor dem Studium, also zwei Studiengänge und dazwischen Festanstellungen als Sozialpädagogin tatsächlich. Mhm. Das heißt, ich kannte die Welt, die Angestelltenwelt im Bereich der Sozialpädagogik sehr gut und wusste, dahin möchte ich nicht mehr zurück. In meinem zweiten Studium des Designs habe ich eben festgestellt,
Was hast du studiert? Kannst du das nochmal gerade sagen?
Ich habe nachhaltiges Design studiert. Mhm. Und im Designbereich sind tatsächlich sehr viele Menschen, die sich danach selbstständig machen. In den unterschiedlichsten Bereichen. FotografInnen, IllustratorInnen, ProduktdesignerInnen. Und dadurch bin ich der Welt der Selbstständigkeit viel näher gekommen als bisher und habe mir überlegt, ja, vom Gefühl her möchte ich da auch hin und nicht mehr in eine Festanstellung, um die Freiheiten tatsächlich dieser unterschiedlichen Welten, die ich mir vorstellen kann, auch zu gestalten. Und deswegen nenne ich mich tatsächlich manchmal auch soziale Gestalterin, um halt eben diese anderen Welten anzugehen.
Diese beiden Aspekte Kunst, Kultur und das Soziale spielen in deinem Schaffen, in deinem Tun eine große Rolle. Kannst du das erklären?
Ja. Die Kunst oder das Interesse für Kunst ist tatsächlich schon sehr lange vorhanden. Ich habe einfach als Kind tatsächlich schon Kunstkurse zusätzlich besucht und habe festgestellt, dass Zeichnen mir andere Welten tatsächlich wiederum ermöglicht, als eben über Sprache oder andere Ausdrucksmöglichkeiten.
Du wolltest sogar bei Walt Disney Zeichnerin werden, richtig?
Ja, ich wollte Zeichentrickmalerin werden. Ich glaube, das ist in den so ein Überbleibsel aus den 80ern, wo ja tatsächlich noch mit der Hand diese ganzen einzelnen Folien gezeichnet wurden. Und für mich war das ein Traum, eben diese ganzen Welten zu erschaffen. Weil von Dystopie zu Utopie ist einfach alles machbar und du kannst es lebendig werden lassen. Das war yay.
Großartig. Was war deine Lieblings-Disney-Figur, deine Lieblings-Disney-Figur oder dein Lieblingsfilm?
Das ist eine gute Frage. Ich kann mich sehr gut an Ariel tatsächlich erinnern.
Okay.
Also der ist am stärksten in Erinnerung geblieben.
Mhm. Okay.
Mag aber auch mit dem Kinobesuch zusammenhängen.
Okay.
Mit dem Eis.
Kommen wir zurück von der Kreativität von deiner Schulzeit zu dem, was du jetzt eben machst. Genau, zu dem, beziehungsweise was du dann gemacht hast nach der Schule.
Genau, ja, ich habe dann den Weg nicht zur Zeichen Trickmalerin gewählt, sondern habe Sozialpädagogik studiert, weil mir in den 90ern das Handwerkliche in diesem Beruf gefehlt hat. Also das war alles sehr computerlastig und mir war es zu einsam. Also das gegenseitige Zusammenkommen, sich austauschen, hat mir dann einfach als Ausblick gefehlt. Und gestalten tut man eben auch in der Sozialpädagogik. Gestalten mit anderen Menschen zusammen und aufzeigen, was das Leben tatsächlich alles bieten kann über Bücher und tatsächlich aber auch Kreativität und Kunst. Und Menschen damit ermöglichen, ja, ihr Leben zu entdecken und sich selbst tatsächlich irgendwie, ja, zu gestalten.
Ja, und
ja.
Dann hast du dich auf heute ja auf etwas Bestimmtes konzentriert oder spezialisiert? Wie ist es dazu gekommen? Kannst du das erzählen? Du möchtest ja mit bestimmten Menschen gestalten, beziehungsweise sie gestalten lassen. Vielleicht kannst du das einmal gerade, das Thema ist ja auch bei dir Inklusion.
Ja, genau. Absolut. Ja, dieser Schnitt, der entstand durch mehrere Erlebnisse und der eindrücklichste ist tatsächlich die Geburt meiner Tochter, meiner ältesten Tochter. Ich habe zwei Töchter, eine Tochter mit einer Behinderung und eine Tochter ohne Behinderung. Und das, was ich bis dahin im Grunde genommen auf einer beruflichen Ebene kennengelernt habe, nämlich Menschen mit Behinderungen, war auf einmal im privaten Bereich und hat da einfach einen totalen anderen Impact. Und alle Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sagen, ja, wenn du dann selbst davon betroffen bist, beziehungsweise in deinem ganz nahen Umfeld, verändert das einfach die Sicht.
Magst du sagen, welche Art von Behinderung deine Tochter hat? Also ist das körperlich oder ja, genau.
Ja, beides tatsächlich.
Mhm. Okay.
Also eine Seheinschränkung, aber tatsächlich auch Auswirkungen, also die nicht zu konkretisieren sind,
okay.
Die einfach man sagt, also es wird mittlerweile festgehalten im Bereich Entwicklungsverzögerung, im Bereich von ne. Man könnte es aber auch unter Lernbehinderung abhaken.
Carol, du verbindest ja jetzt mit dem, was du jetzt machst, verbindest du ja das Thema Inklusion und Kunst jetzt.
Mhm.
Und zwar als selbstständige Kunstpädagogin. Ja, wie bist du dann jetzt darauf gekommen, das zu machen? Und erzähl mal.
Das ist ein längerer Entwicklungsschritt, der im Studium des nachhaltigen Designs halt stattgefunden hat.
Okay.
Und zwar Auslöser durch ein Projekt in Köln, was wir mit einer Werkstatt für behinderte Menschen durchgeführt haben, die ihre Werkstattmitarbeiter zu Künstlern und Künstlerinnen ausbilden. Dort bin ich mit der Künstlerin Irene Stamp zusammengekommen, eben in der Projektarbeit, und habe nach und nach über dieses Projekt hinaus erstens auch persönlich den Kontakt behalten und habe das Thema weiter ausgebaut. Wir mussten dann im Studium einen theoretischen Vergleich schreiben. Den habe ich dann in den Bereich geschrieben. Daraus hat sich eine Mappenarbeit ergeben, wieder im Bereich Inklusion und Kunst, bis hin dann tatsächlich zu der Bachelorarbeit, die ich dann wiederum mit einer anderen Werkstatt geschrieben habe.
Das klingt total spannend, ja.
Und tatsächlich, das war in Aachen auch eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung und dem Ludwig-Forum in Aachen. Und mein Ansatz, mit dem ich reingegangen bin, war tatsächlich, okay, wie können Menschen, die als Künstlerin tätig sind, mit Behinderung in der Gesellschaft gesehen werden, ohne dass diese Behinderung ständig das Hauptmerkmal ist? Wie können die einfach nur als Künstlerin gesehen werden? Wie können die gestärkt werden? Was ist im Grunde genommen, warum ist da der Blick der Gesellschaft irgendwie ständig auf diese Mitbehinderung? Mhm. Und mein Gedanke war, dass es vielleicht an einem gewissen theoretischen Hintergrundwissen auch mangelt, weil teilweise eben auch keine Lesefähigkeit vorhanden ist. Und deswegen dachte ich, okay, wie könnte ich das informell handhaben? Und habe mit denen dann Museumsbesuche gemacht. Einfach im Gedanken, wir kommen mal in Austausch und gucken, was passiert. Es war eine Gruppe von Menschen. Und das Spannende war, dass ungefähr ab Minute, wo ich aufgehört habe zu reden, ich nur noch gelernt habe.
Was hast du gelernt?
Dass es nicht darum geht, dass ich was vermittle, sondern dass ich zuhöre und eine Bühne schaffe, dass ich einen Raum schaffe für andere, dass ich überhaupt erst den Kontakt ermögliche zu den Kunstwerken, also im Museum, dass ich ermögliche, dass wir da hingehen können. Mhm. Und dass ich dann dort wiederum den Raum gebe und mich zurücknehme und nur als eine Art Unterstützerin, nein, das ist das falsche Wort, als eine Art Begleitperson passt auch nicht ganz. Auf jeden Fall, ich halte den Rahmen, gebe Sicherheit, aber gebe nichts von mir rein, sondern lasse passieren, was da auf mich zukommt.
Ach toll.
Und das war wirklich, wo ich dachte, okay, ich glaube, ich bin auf dem falschen Dampfer. Das ist zwar jetzt ganz cool, ich mache meine Bachelorarbeit jetzt hier fertig, das ist in Ordnung, aber ich glaube, das geht noch weiter. Okay. Und da habe ich eben gemerkt, dass Inklusion nicht ist, dass wir Menschen ohne Behinderung was für Menschen mit Behinderung machen, sondern dass wir als Gesellschaft in die Gedankenwelt von Menschen mit Behinderung eigentlich inkludiert werden müssten.
Also andersrum.
Umgekehrt.
Ja, genau. Andersrum. Ja. Spannend, ja. Absolut tolle, gute Sichtweise, finde ich. Ja. Kannst du Beispiele nennen? Was hat dich komplett umgehauen im positiven Sinne? Also was hat dich so überwältigt? Gibt es da Momente, die dir Welten eröffnet haben?
Ich stand halt vor ganz bekannten Kunstwerken im Ludwig-Forum. Es ist ja Pop-Art größtenteils, was da hängt, die ich kennengelernt habe in meiner Schulausbildung, in meinem Interesse an meinen Büchern, die ich hier zu Hause habe, und habe auf einmal neue Welten dahinter entdeckt. Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe, die aber wirklich einfach auf dem Bild da sind, aber die mir nicht ins Auge gesprungen sind. Also ganz Dinge, die wirklich real vorhanden sind, aber tatsächlich auch, was dahinter steht. Also Kunst ist ja auch immer eine Interpretation. Was macht das Kunstwerk mit mir selber? Mhm. Wo berührt es mich? Bekomme ich einen Zugang? Und hier habe ich 6 verschiedene neue Zugänge bekommen, weil alle 6 TeilnehmerInnen was anderes damit verbunden haben.
Okay.
Teilweise sehr persönliche Sachen. Teilweise aber auch gemeinschaftliche, gesellschaftliche Erlebnisse, die in Bezug auf ihr Alter, in Bezug auf das, was sie im Fernsehen oder wie auch immer mitbekommen haben. Mhm. Und dadurch haben diese Kunstwerke für mich so viele neue Ebenen eröffnet, dass ich mich einfach nur riesig gefreut habe.
Toll. Auf der einen Seite hast du da was Neues erlebt und dir wurden Welten eröffnet, kann man vielleicht so sagen. Neue Sichtweisen, Perspektiven, Welten. Durch diese TeilnehmerInnen, die dort gewirkt haben oder die Kunstwerke für sich interpretiert haben, richtig? Und auf der anderen Seite kannst du auch sagen, dass das auch andersrum dass es da einen Effekt gab?
Also im Grunde genommen, wenn die Kunstführerin ihre Führungen angeboten haben für Zuschauer, weitere außer mir. Ja, dafür hatte ich bisher noch nicht so oft die Möglichkeit, aber tatsächlich im Januar, auch im Zusammenhang mit tatsächlich KIK, also dem Kölner Institut für Kulturbildung. Und ich dort war eine Gruppe eben von Menschen, die eine Fortbildung im Bereich Museumspädagogik gemacht haben. Und mein Thema war eben Inklusion und ich hatte Christian Spürer dabei, einen der Kunstführer. Er hat diese Kunstführung gemacht. Ich habe ihn vorgestellt gehabt im Vorfeld, habe eine Kennenlernrunde gemacht und habe dann gesagt, das ist der Kunstführer für heute. Bitte folgen.
Okay.
Wir haben die Führung dann durch das Museum gemacht. Diesmal war es in Brühl, im Max-Ernst-Museum.
Ah, schön.
Und danach haben wir uns dann wieder getroffen und es kam der zweite Baustein. Und die Rückmeldung war so, was war das? ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass jetzt ein Mensch mit Behinderung die Führung macht.
Ah, okay.
Es war ja totale Überraschung, aber tatsächlich am Ende des Tages war es das Gesamterlebnis, ja klar, eigentlich ist es vollkommen logisch, dass es so gedreht werden muss, weil Inklusion ist eben nicht für Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern von und durch Menschen mit Beeinträchtigungen für alle. Dieses richtige Teil sein.
Ja.
Und da habe ich halt gemerkt, okay, dieses Aha-Erlebnis passiert nicht nur bei mir, es ist keine Einzelerscheinung, es ist definitiv so, dass andere Menschen auch merken so, oh, neue Gedankenwelten, ich stelle mich selbst in Frage, teilweise auch Denkweisen, die ich bis jetzt hatte, Überlegungen und auch ganz persönliche Dinge. Eine der Teilnehmerinnen hat zum Beispiel gesagt, diese Selbstsicherheit, mit der Herr Spürer halt da steht und einfach von seiner Sicht erzählt und vollkommen auch klar sagt, das ist meine Sicht, aber dazu steht und das eben nicht als richtig oder falsch annimmt oder Angst hat, irgendwo anzuecken, weil das vielleicht den anderen nicht gefallen könnte, sondern sagt, das ist meine Meinung. Ich sehe das so. Und dabei auch die Ruhe behält und das nicht irgendwie als Angriff verstanden wird. Das war so eine sehr tolle Rückmeldung.
Hat das etwas in den Menschen, die dort dran teilgenommen haben, ausgelöst? Also hat es ihr Selbstbewusstsein gestärkt? Gab es da irgendwas Merkbares? Also was offensichtlich war, was auch neue Welten eröffnet hat vielleicht?
In vielfacher Hinsicht. Also natürlich sind jetzt angehende MuseumspädagogInnen beziehungsweise die schon selbst länger in der Kunstvermittlung tätig sind, nochmal in einer anderen Position als übliche Besucher eines Museums oder auch bisherige Nichtbesucherinnen eines Museums. Und die haben natürlich auch sehr klar aus ihrer Sicht darauf geguckt. Am stärksten war, wie gesagt, am Anfang die totale Verunsicherung und dieses, das kenne ich nicht, was soll das jetzt? Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber die Rückmeldung war, es hat ihr eigenes Selbstbewusstsein gestärkt, zu dem zu stehen, was man selber nun mal eben sieht und denkt und dass das eben richtig ist, weil wir Individuen sind und wir alle nur ein paar Augen, einen Körper haben und mit diesem eben die Welt erfahren und dass das in Ordnung ist. Dann auch diese Ruhe, die er ausstrahlt, er hat sich halt nicht hetzen lassen, sondern lässt den Leuten Zeit, das auch zu erfahren, hat sehr viel Einfluss gehabt, dass sie sagen, wie schön, nicht so dieses Gefühl, ich muss schnell irgendein bestimmtes Programm durchhetzen, sondern ich kann tatsächlich dem Führer folgen.
Mhm.
Sie haben gesagt, es war total authentisch. Man hat halt gespürt, dass er wirklich Lust darauf hat, das zu machen. Also bei der Arbeit. Und wie gesagt, dann auch der Punkt, den ich am Anfang schon erwähnt habe, so habe ich das noch nie gesehen.
Toll. Also dass die Gruppe, die der Museumsführer geführt hat, das waren also Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung oder?
Nee, in dem Fall nur Menschen.
Nur Menschen ohne Behinderung. Alles. Ja, spannend, ja. Okay.
Ja.
Und okay, das ist deine Mission. Also kannst du erklären, was du jetzt machen möchtest weiterhin und was, ja, das hast du jetzt ja auch schon des Öfteren gemacht, aber jetzt möchtest du noch weitergehen.
Genau. Es gibt so zwei Pfeiler, auf die ich mich stütze. Das eine ist, dass ich tatsächlich eben Menschen mit Behinderung die Möglichkeit geben möchte, eine weitere Fortbildung zum Kunstführer, zur Kunstführerin zu machen.
Mhm.
Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich erlebe, dass ich das gerne weitergeben möchte, also im Grunde genommen an MultiplikatorInnen in Kunst- und Kultureinrichtungen, die auch eben ihre Einrichtungen inklusiver gestalten möchten. Und meine Erfahrung, wie man eben so ein Projekt angehen kann, weitergeben möchte. Und halt insbesondere dieser Twist mit dem Blick auf Inklusion, das halt weitergeben möchte. Und dementsprechend könnte man sagen, es ist beides im Bereich Erwachsenenbildung. Das eine ist halt die Fort- und Weiterbildung ganz konkret zum Kunstführerin und zum Kunstführer und auch die Tätigkeit dessen. Also nicht nur, dass ich das anbiete für eben die Menschen, sondern dass ich auch gucke, okay, wo könnten die eingesetzt werden? Weil nur dann kommt es auch weiter nach draußen. Und auf der anderen Seite eben dann auch Personen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen in Kultur- und Kunsteinrichtungen eben eine Fort- und Weiterbildung im Bereich Inklusion, Barriereabbau, ganz konkret mit Menschen mit geistiger Behinderung.
Okay, du willst andere Menschen da weiterbilden oder das, was du weißt, denen weitergeben, ne? Damit das wieder als sozusagen Multiplikatoren dann in die Welt geht. Sehr schön. Du nennst dein Thema die Kunst der Inklusion. Das ist schön, weil ja, ich habe mich da gefragt, okay, ist das eine Kunst? Wie kommt es zu diesem Titel?
Es ist natürlich ein Wortspiel. Es ist ein deutsches Wortspiel. Ich glaube, es funktioniert auch in anderen Sprachen. Ich habe natürlich nach was gesucht, was einfach beide meiner Hauptinteressensgebiete abdeckt. Und das ist nun mal Kunst und Inklusion. Aber tatsächlich steht bei mir im Vordergrund die Inklusion. Man kann Inklusion auf vielfältigen Wege erreichen, auch über Sport oder andere Dinge. Der Trick dabei ist aber, wie ich schon gesagt habe, wie man Inklusion angehen möchte. Und das nenne ich eben die Kunst der Inklusion. Weil es gibt eine Art Inklusion, in der man zu sehr an einem Produkt oder einem Endergebnis orientiert arbeitet. Und es gibt die Möglichkeit der Inklusion, dass man halt das wirklich als Prozess sieht, was auch nicht abgeschlossen werden kann. Und wirklich von allen als Teil sein betrachtet wird. Und gerade dann auch aus der schwächsten Position oder von den Randgruppen aus. Denn Menschen mit Behinderung sind ja nur eine Möglichkeit von vielen im Bereich Inklusion.
Absolut, ja.
Und deswegen nenne ich das dann auch die Kunst der Inklusion, weil es mehr so ist, wie ist dieser Weg? Wie ist mein Weg, meine Sicht darauf, wie das halt in einem schönen Gemeinsamen erreicht werden kann und nicht in diesem, so, wir haben jetzt ein tolles Projekt, bitte nimm.
Und dann ist es auch vorbei, ne? Es soll ja weitergehen. Ne?
Genau.
Und Menschen, die sich dafür interessieren, die können sich dann an dich wenden. Wie sieht das aus? Kannst du da nochmal was zu sagen?
Ich habe meistens ein sehr konkretes Projekt schon an der Hand, weiß ungefähr, wie viel Möglichkeiten ich habe, Führungen eben anzubieten und stelle das dann den Kooperationspartnern vor Und dort können sich dann die Leute dann auch bewerben.
Ach toll. Ja. Und wenn ich mal fragen darf, die Menschen mit Behinderung, die sollen sich, gucken sich dann die Kunst vorher an und überlegen sich etwas dazu und erzählen etwas darüber spontan? Oder ist das auch geplant? Sind die vorbereitet? Wie kann man sich sowas vorstellen?
Es ist, ich nenne das Ganze tatsächlich Workshop, wobei das wirklich ein längerer Prozess ist. Also das sind meistens 6 bis 8 Wochen. Unter 6 Wochen ist es sehr schwierig. Wobei das natürlich jetzt keine Vollzeitwochen sind, sondern es sind dann 2 Treffen pro Woche zwischen 6 und 12 Stunden dann so pro Woche, wo wir so schnell wie möglich die Ausstellung, die wir dann tatsächlich auch nachher besprechen, uns angucken. Aber natürlich ist es so, dass oftmals eine Ausstellung erst kurz vorher dann tatsächlich auch zu sehen ist. Und die Kunstführerinnen bereiten sich darauf vor, indem wir andere Kunstwerke tatsächlich angucken gehen und gelernt wird, wie spricht man tatsächlich über das, was sie sehen? Wie teilen sie sich das ein? Wie bringen sie in Worte das, was sie wahrnehmen? Und das wird tatsächlich geübt über jedes Kunstwerk, was uns dann irgendwo über den Weg läuft.
Also es ist schon so, dass man so einen gewissen Ausdruck findet und kommuniziert, ne? Dass man sich traut, etwas zu erzählen. Das ist ja auch nicht so.
Richtig.
Einfach,
und halt auch die Darstellung. Wie stelle ich mich hin? Wo ist das Publikum? Habe ich deren Aufmerksamkeit? Wie sehe ich aus? Was mache ich mit meinen Händen? Was mache ich, wenn mir nichts mehr einfällt? Wie begrüße ich die Leute? Wie mache ich die Überleitung zum nächsten Kunstwerk? Und so weiter. Diese ganzen Dinge, die üben wir tatsächlich eben, indem wir uns andere Kunstwerke angucken.
Das Problem war jetzt die Corona-Zeit oder war es für dich kein Problem? Wie hast du deinen Job dann ausüben können in dieser Zeit?
Ich habe meine Selbstständigkeit erst in Corona tatsächlich angefangen. Also dementsprechend kenne ich meine Selbstständigkeit nur mit Corona.
Aber die Digitalisierung, war die ein Thema? Also hat die dir in irgendeiner Weise geholfen?
Ja, natürlich. Also die Gespräche mit größeren Museen war ständig, nein, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Bei uns ist das Thema Digitalisierung jetzt vorrangig. Ich habe dann versucht zu erklären, dass beides gleichzeitig machbar ist, dass das eine das andere nicht ausschließt.
Ja.
Habe es ja dann auch bewiesen, indem für letztes Jahr beim Sommerblutfestival eben diese Führungen in digitaler Form dann eben vorlagen. Soll also heißen, ein Kamerateam hat uns begleitet und wir haben dann eben Zusammenschnitte gemacht. Also 2 5- beziehungsweise 7-minütige Filme sind dann zu dieser Ausstellung entstanden, die natürlich einen anderen Charme haben als eine Führung vor Ort, aber nichtsdestotrotz auch ermöglichen, die Kunst zu sehen und die Aussagen der KunstführerInnen dazu.
Ja.
Insofern, es geht beides zusammen.
Toll. Carol, was würdest du angehenden KunstpädagogInnen empfehlen, wenn sie dieses Thema mit einbeziehen möchten in ihre Arbeit?
Bei sich selbst anfangen.
Inwiefern?
Zu gucken tatsächlich, wo stehe ich? Was sind meine Privilegien? Was ist aber auch meine Macht dadurch und auch meine Möglichkeiten, die ich damit habe? Wie sehe ich das überhaupt tatsächlich? Was bedeutet mir das Thema? Was ist so der Grund, weswegen ich mit dieser Zielgruppe tatsächlich arbeiten möchte und nicht mit einer anderen? Und wenn das tatsächlich klar ist, was ist so meine Welt, meine Inklusionswelt? Wie sieht das aus? Was ist so mein Wunsch? Dann kann Mensch damit auch rausgehen.
Danke dir, Carol, dass du in meinem Podcast mitgemacht hast. Und ja, ich wünsche dir noch alles Gute für deine Arbeit.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, liebe Viola. Tschüss.
Tschüss. Das war der Podcast Kultur im Ohr mit Viola Gräfenstein und Carol Kaufmann. Wenn ihr noch mehr über die Kunstpädagogin Carol Kaufmann und ihre Arbeit mit Menschen mit Behinderung im Kunstbereich erfahren wollt, dann geht auf www.carolkaufmann.de. Hier findet ihr auch ihre Kursangebote. Hat euch diese Podcast-Folge inspiriert?
dann gebt mir gerne ein paar Sterne oder schreibt mir dazu.